SWR 1, der Feiertag morgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen.
Auf jeden Fall Fondue oder Würstchen mit Kartoffelsalat und Singen muss sein vor der Bescherung. In jeder Familie gibt's eigene Traditionen, wie Weihnachten gefeiert werden muss, damit's überhaupt Weihnachten werden kann. Was braucht es, damit so richtig Weihnachten wird? Valeria D'Alessio hat Menschen in Trier gefragt.
Wir kaufen jedes Jahr eine andere Weihnachtskugel, irgendwas Ausgefallenes. Von der Champagnerflasche über einen Dinosaurier, alles Mögliche. Und jedes Jahr kommt eine neue dazu.
Wir gucken immer die Neuverfilmung vom Grinch und wir brunchen immer mit der kompletten Familie beieinander.
Es gibt jedes Jahr das gleiche Essen. Immer Kartoffelsalat, Rindfleisch, Remoulade. Das ist so ein Standard, das muss halt. Alles andere ist optional, aber das muss.
Schrottwichteln an Weihnachten und da sammeln wir über das Jahr, was man nicht mehr brauchen kann, was lustig ist. Da war schon mal dabei goldene Unterhosen oder so, wo man auch lachen drüber kann.
Tradition bei uns ist, dass wir immer beten, vor den Geschenke auspacken, vor dem Essen.
Seitdem mein Sohn Cello lernt, machen wir jedes Jahr an Heiligabend ein kleines Weihnachtskonzert. Er am Cello, ich begleite ihn am Klavier. Und unsere Tochter in der ersten Klasse will dieses Jahr auch mitmachen und zwei kleine Lieder singen.
Es gibt eigentlich jedes Jahr irgendeine Art von Fondue zu essen. Für meine Familie ein mit einer Gemüsebrühe drin und für mich ein veganes Käsefondue.
Ich arbeite im Mutter-Kind-Heim. Da befinden sich auch Mamas mit ihren Kindern, die sich in einer besonderen Lebenslage befinden und haben dann eine ganz riesengroße Tafel, wo wir gemeinsam essen, Bescherung machen und einfach einen schönen Abend haben.
Wir singen alte Weihnachtslieder, also die schönen Traditionsweihnachtslieder.
Wir spielen immer am Weihnachten, bevor die Geschenke dran sind, eine Runde Ring Fit Adventure und danach singen wir 2 Stunden.
Ich bin gebürtige Polin, gibt zum Heiligen Abend 12 Gerichte auf dem Tisch.
Unser Sohn spielt Gitarre und 1-2 Leute spielen auch noch ein bisschen Flöte.
Wir essen immer Ente, seitdem ich klein bin, ja. Die Ente ist das Wichtigste.
Baum und Kerzen und Krippe, wenn es irgendwie geht, mit Familie und Freunden zusammen sein, Geschenke, die Lieder, das alles hat schon was, ist doch ein ganz besonderes Fest im Jahreslauf, das Weihnachtsfest. Mandy Hütter ist Psychologin an der Uni Tübingen. Woher kommt diese besondere Faszination, dieser besondere Zauber an Weihnachten?
Ja, Weihnachten ist ja für die meisten Personen sehr positiv besetzt und tatsächlich begegnet uns Weihnachten immer in Kombination mit Liebe, Familie, Frieden, Genuss, Freude, Schenken und Beschenktwerden. Also alles positiv besetzte Dinge. Man spricht da von einer Konditionierung, die stattfindet. Wir kommen also gar nicht umhin, bei Weihnachten an diese positiven Dinge zu denken. Diese Konditionierung kommt natürlich auf der einen Seite aus den Medien, die Weihnachten, wie Sie es jetzt auch gerade getan haben, als die schönste Zeit des Jahres darstellt, aber natürlich auch aus persönlichen Erfahrungen, aus der Kindheit, ja, diese Unbeschwertheit, die Magie vom Weihnachtsmann oder Christkind, mit der Weihnachten verbunden ist. Das ist natürlich für Kinder eine beeindruckende Zeit.
Können Sie noch mal sagen, welche Rolle da die Kindheitserinnerungen genau spielen, wenn wir auch als Erwachsene eben leuchtende Augen bekommen?
Ja, also das ist natürlich ein sehr wiederkehrendes Fest. Das heißt, wieder und wieder lernen wir, mit der Familie zusammen zu sein oder auf eine bestimmte Art zusammen zu sein. Wir lernen Traditionen, die uns Halt und Sicherheit geben, ja, die wir dann auch als Erwachsene häufig aufgreifen und so weiterführen. Also man muss natürlich dazu sagen, diese Erfahrungen aus der Kindheit, die müssen nicht ausschließlich positiv sein. Es gibt natürlich auch Assoziationen für manche, die negativ sind. Man denke zum Beispiel an den Grinch, für den Weihnachten der Inbegriff der Ausgrenzung ist.
Wie kann ich denn sicherstellen, dass mich Emotionen an den Festtagen nicht völlig überschwemmen?
Also an Weihnachten, das ist natürlich auch eine Zeit, in der man auch also sich selbst bewertet, aber auch durch die Familie bewertet wird. Wir Psychologen sprechen dann davon, dass die Selbstaufmerksamkeit hoch ist. Und eine hohe Selbstaufmerksamkeit führt dazu, dass wir unser gegenwärtiges Selbst mit unseren Hoffnungen, Wünschen, aber auch Verantwortungen und Pflichten vergleichen, es also zu Diskrepanzen kommen kann. Und je nachdem, ob wir unsere Ideale halt erfüllen oder übererfüllen oder unter unseren Erwartungen zurückbleiben, fallen emotionale Reaktionen halt insgesamt stärker aus. Aber das kann jetzt wieder in die positive Richtung oder auch in die negative Richtung gehen, also bei Erfolgen oder Misserfolgen.
Weihnachten trägt ja immer auch dieses Etikett Fest des Friedens und der Harmonie. Aber genau diese großen Erwartungen an Weihnachten führen oft zu enormem Stress. Man will allen alles recht machen oder auch zu großen Enttäuschungen, wenn es dann doch zum Streit kommt. Wie können wir damit umgehen?
Man sollte auf jeden Fall realistische Erwartungen haben. Das Fest muss nicht perfekt sein. Das heißt, man muss sich nicht unbedingt an äußeren Standards orientieren, sondern Weihnachten eben am besten so feiern, dass es einem wirklich Freude macht. Egal, ob die Nachbarn oder Freunde Weihnachten auf eine andere Art und Weise feiern oder ob andere einen größeren Geschenkeberg haben. Ja, vielleicht ist der Moment ja einfach schon dann perfekt, wenn man etwas gemeinsam macht und alle Freude daran haben.
Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass durch die diversen Krisen, Corona, Kriege in der Ukraine und in Nahost, die Erwartungen an Weihnachten nochmal stärker geworden sind oder dass die Menschen zumindest sich so ein bisschen mehr zurückziehen in den eigenen Familienkreis?
Ja, das kann durchaus der Fall sein. Mit Weihnachten verbunden ist ja auch immer eine gewisse Nostalgie, also dieses Sehnen nach vergangenen Zeiten. Das heißt, vergangene Weihnachtsfeste werden ja auch positiv verklärt ein Stück weit, also die Zeit mit der Familie. Und Nostalgie verbindet uns auch mit früheren Erfahrungen und gibt uns ein Gefühl von Kontinuität und Bedeutung. Das heißt, man schaut auf das große Ganze und auf die Verbindung mit anderen Menschen über die Jahre. Und das wiederum hat den Effekt, dass unser Selbstwert steigt und wir optimistischer in die Zukunft blicken, was wir ja in den gegenwärtigen Zeiten sicher alle ganz gut gebrauchen können.
Manche Menschen können mit Weihnachten so gar nichts anfangen. Was raten Sie denen?
Es schließt ja ganz gut an die vorherige Frage von Ihnen an. Also wenn man mit Weihnachten nicht so viel anfangen kann, sind die Erwartungen vielleicht auch nicht so hoch. Man erwartet nicht, dass das Weihnachtsfest jetzt der große Heilsbringer ist. Und entsprechend ist es ja eher positiv zu sehen, dass man, wenn man sich dann doch auf Weihnachten einlässt mit der Familie, dass man positiv überrascht werden kann.
Das ist ein Weihnachtsfest unter ganz besonderen Vorzeichen, da, wo das Fest seinen Ursprung hat, in Bethlehem. Normalerweise wird es mit Umzügen, Paraden und viel Musik gefeiert und Massen von Touristen drängen sich durch den Ort zur Geburtskirche. Angesichts des Krieges wird in Bethlehem in diesen Tagen eher still gefeiert, so auch in der vergangenen Nacht die Weihnachtsmesse in der Geburtskirche. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Kein großer Andrang in diesem Jahr zur Christmette in Bethlehem. Kaum Besucher von außerhalb sind da, keine Feststimmung. Alle denken in diesen Tagen an den Krieg in Gaza. Jane Dieck, die hier geboren wurde, hat immerhin eine weihnachtliche Mütze auf. Dieses Jahr gibt es kein Problem für sie, einen Platz in der Kirche zu bekommen.
Jesus was born today.
Jesus wurde heute geboren. Wir gehen nur zum Gottesdienst, das ist alles. Aber innen drin sind wir alle traurig. Ich, meine Familie, sogar mein Vater hat geschrien, Menschen sterben da. Drinnen ist es immerhin ein wenig festlich an einem der wichtigsten Feiertage der Christenheit. Als der lateinische Patriarch seine Predigt beginnt, wird sofort klar, dass auch seine Botschaft in diesem Jahr eine andere ist. Er wolle zwar nicht zu politisch werden, sagte er habe aber etwas zu sagen.
I don't want to be too political, but some things I have to say.
Und dann spricht er davon, dass er dieses Jahr, dieses Weihnachtsfest nicht feiern könne, ohne nach Gaza zu schauen. Er spricht von den vielen Toten und Verletzten dort und vom großen Leid in diesem Krieg.
It is not enough to talk about ceasefire.
Es reicht nicht, über eine Waffenruhe zu sprechen. Wir wollen keine Waffenruhe. Wir wollen, dass diese Feindseligkeiten aufhören, definitiv und dauerhaft. Denn Gewalt schafft nur neue Gewalt. Das geht so nicht. Dieser Unsinn muss aufhören.
We have to stop this nonsense.
Pier Battista Pizzaballa, der lateinische Patriarch, hält in diesem Jahr eine sehr politische Weihnachtspredigt. Thema ist das Leid vieler Israelis, aber vor allem auch das Leid der Palästinenser, deren Situation schon vor dem Gazakrieg nicht gut war.
This is the situation also certain in which the Palestinian people has been living in.
In dieser Situation leben die Palästinenser viel zu lange. Auch wenn sie in ihrem eigenen Land leben, hören sie immer, dass es für sie keinen Platz gibt. Jahrzehntelang haben sie auf die internationale Gemeinschaft gewartet, um eine Lösung zu finden, um die Besatzung zu beenden und die Konsequenzen daraus, unter denen sie gezwungen sind zu leben. Ja, es ist Zeit, die Besatzung und all die Konsequenzen zu beenden. Ein Satz aus der Weihnachtsgeschichte habe ihn in den letzten Wochen besonders beschäftigt, der lautet: Und es gab keinen Platz für sie. So wie es der Heiligen Familie vor 2000 Jahren erging, so sieht er jetzt auch seine überwiegend palästinensische Gemeinde.
So the question is, where is Christmas this year?
Die Frage ist, wo ist dieses Jahr Weihnachten? Wo können wir nach dem Heil suchen? Wo kann das Kind geboren werden, wo es doch scheint, es gibt keinen Platz für ihn in unserer Welt? Und dann gab es noch einen Moment der Verbundenheit, denn die Christmesse aus Bethlehem wurde auch in das katholische Gemeindezentrum nach Gaza-Stadt übertragen. Dort suchen gerade hunderte Christen Schutz und feiern Weihnachten in ständiger Angst. Der lateinische Patriarch sprach sie direkt an und schickte eine große Umarmung nach Gaza.
So from here, from Bethlehem, we tell you, we are hugging you.
Engel spielen in der Weihnachtsgeschichte eine besondere Rolle. Sie bringen den Hirten die Botschaft von der Geburt Jesu und Engelschöre singen kräftig: Ihr Ehre sei Gott in der Höhe. Christentum, Judentum und Islam kennen die Idee von Gottesboten, die zwischen Himmel und Erde vermitteln. Aber nicht nur in diesen drei großen Religionen haben Engel ihren Platz. Unsere Reporterin Annika Joost war für uns im Deutschen Schutzengelmuseum in Bretten und da gibt's viele Engel aus ganz unterschiedlichen Kulturen zu bestaunen.
Große, kleine, bunte und weiße Engel auf Bildern und als Figuren. Im Schutzengelmuseum in Bretten spielen Engel die Hauptrolle. Über 500 Darstellungen aus 6 Jahrhunderten gibt es dort zu bestaunen. Ein besonderer Hingucker, sobald man die Ausstellungsräume betritt, sind die großen Bilder, die früher oft über dem Bett hingen. Eins zeigt eine Mutter mit Kind und einen kleinen kindlichen Engel mit lockigen Haaren und Heiligenschein. Er passt nicht nur auf das Kind auf, sondern soll auch über die Person wachen, die im Bett schläft, erklärt Museumsleiterin Linda Opphoff. Kurz vor Weihnachten ist das Museum immer besonders gut besucht.
Wie wir wissen, war es ja auch ein Engel, der Maria die unbefleckte Empfängnis verkündet hat und somit im Grunde den Status geliefert hat für Weihnachten.
Auch die Hirten in der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium wurden von einem Engel über die Geburt Jesu informiert. Aber auch in anderen Kulturen spielen die geflügelten Wesen eine wichtige Rolle. Engel seien dabei immer Vermittler zwischen dem Göttlichen und den Menschen und oft mit Flügeln dargestellt. So auch im Islam in verschiedenen Suren über Engel, die beispielsweise auf Wandteppiche gestickt werden.
In der islamischen Überlieferung gibt es zum Beispiel die Geschichte der sogenannten Schreiber. Also es sind auch geflügelte Wesen. Diese werden allerdings nicht bildlich dargestellt, die einem Menschen ab der Geburt zugeteilt werden und das ganze Leben über Gutes und Schlechtes notieren, was man so das Leben über vollbringt. Und am Ende des Lebens wird dann abgewägt, wie es mit dem Menschen weitergehen soll.
Im Museum gibt es auch Figuren vom afrikanischen Kontinent, die Engel mit Flügeln zeigen. Sie sind von der Kolonialzeit beeinflusst, so Opphoff. Aber auch ohne westlichen Einfluss haben viele Kulturen Schutzwesen, auch mit Flügeln.
Der Stamm der Hopi in Nordamerika hat ein Schutzwesen, die werden häufig aus Pappelwurzelholz geschnitzt. Das sind keine Engel in unserem christlichen Überlieferungsverständnis, sondern kleine Schutzwesen mit Flügeln, bunt bemalt und geschmückt, die über die Familie, über das Dorf und den Stamm wachen sollen. So findet eigentlich jede Kultur ihre eigene Form der Verehrung von Wesen, die zwischen Mensch und den Göttern oder Gott fungieren.
Bei Besuchern im Museum erlebt Linda Opphoff immer wieder Menschen, die nicht an Religion glauben, aber an Schutzengel. Dieser Glaube sei losgelöst von christlicher Religion zu finden. Und ohne vorgegebenen Glauben kann ein Schutzengel auch jede beliebige Form annehmen. Menschen in der Karlsruher Innenstadt haben auch unterschiedliche Vorstellungen.
Mein Schutzengel ist ein ganz witziger Schutzengel, der grinst und noch nur gute Laune und Freude ausstrahlt.
Manchmal, wenn einem so ein Tier, so ein Hund oder so folgt für eine Zeit, dann denkt man da schon dran. Also wenn, dann denke ich, es wäre in Tierform oder so.
Ich glaube schon daran, dass Gott gesagt hat und ich werde meine Engel schicken, dass sie über euch wachen und euch behüten.
Ich weiß, dass ich einen habe und ich glaube da auf jeden Fall dran, ja.
Engel spielen nicht nur in den biblischen Geschichten von Weihnachten eine wichtige Rolle, sie sind auch sonst Vermittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Sie sollen außerdem beschützen und in Notlagen helfen. Vielleicht werden Engel deswegen auch so oft besungen. Adrian Beritsch mit Beispielen.
Da geht einem doch das Herz auf, oder so viel gute Laune bei den Eurythmics und das nur, weil hier von Engeln geschwärmt wird. Der Engel ist eigentlich ein Bote, ein göttlicher Gesandter mit wundersamen Fähigkeiten. Engel haben Flügel und können entsprechend fliegen. Kein Wunder, sie kommen ja auch von ziemlich weit oben. Hubert K. hat Schwierigkeiten, dieses himmlische Geschöpf zu erreichen. Da helfen nur verzweifelte Hilferufe. Leichter wird es, wenn man einen Engel auf Erden findet. Der kann ganz profan um die Ecke wohnen, wie zum Beispiel bei U2. Die werden fündig im New Yorker Stadtteil Harlem. Wir Menschen verbinden positive Gedanken mit Engeln. Babys sind Engel, der geliebte Mensch sowieso. Einige der berühmtesten Liebeslieder handeln genau davon. Ganze Stadien können da ins Schmachten kommen. I'm loving angels instead. Wow. Gänsehaut pur bei Robbie Williams. Der geliebte Mensch als personifizierter Engel. Der geliebte Mensch kann aber auch über die Stränge schlagen. Schwere Nöter werden dann merkwürdigerweise auch mit himmlischen Wesen verglichen. Allerdings wenig schmückend, denn dann sind sie auf einmal keine Unschuldsengel mehr. So wie hier bei Vaya con Dios. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Das Lied hatte schon Edith Piaf berühmt gemacht und die wusste aus dem Privatleben viel über vermeintliche Unschuldsengel zu klagen. So manch ein Kavalier hatte sich bei ihr leider doch nur als gefallener Engel erwiesen. Den berühmtesten gefallenen Engel kennen wir aus der Bibel. Dort ist es Luzifer, wörtlich eigentlich der Lichtträger. Er stürzt aus Hochmut von den höchsten Höhen in die tiefsten Tiefen der Hölle. Wir kennen ihn im Volksmund kurz und knapp einfach nur als Teufel. Eines der berühmtesten Instrumentalstücke der Rock- und Popmusik kommt vom Alan Parsons Project. Benannt ist es nach diesem gefallenen Engel, Luzifer. Schütze uns vor dem Bösen, möchte man da am liebsten ausrufen. Ein Schutzengel wäre da nicht schlecht. Und natürlich kennen wir den auch aus dem ein oder anderen Popsong. Niemand spricht wie ein Engel auf Erden, heißt es bei Eurythmics. Und manchmal nutzen sie einfach auch nur Funksignale wie bei Hubert K. Zauberhaft. Diese Wesen irgendwie zauberhaft.
Roter Mantel, weißer Bart für die Ausstattung des Weihnachtsmanns ist das inzwischen weltweit Standard. Aber dieser Weihnachtsmann in der brasilianischen Großstadt Rio de Janeiro hat sonst mit der traditionellen Vorstellung wenig gemeinsam. Er trägt Dreadlocks und ist schwarz. Und das kommt bei den Kindern richtig gut an. Kai Laufen hat ihn begleitet.
Es ist über 30 Grad heiß an diesem Dezembertag in Rio de Janeiro und der Himmel über der Favela Caju, einem armen Viertel nördlich des historischen Stadtzentrums, ist wolkenlos. In einer Schule mittendrin macht sich der Weihnachtsmann für seinen Auftritt vor Kindern bereit, die ihn schon sehnsüchtig erwarten. Gleich kommt der Weihnachtsmann, man hört schon das Ho-Ho-Ho. Gleich werden die Kinder da sein, das ist mein großer Moment. Felipe Monteiro Luz trägt eine rote Zipfelmütze und einen leichten roten Umhang. Seine schon etwas ergrauten, langen Haare sind zu Dreadlocks verwachsen und seine Hautfarbe ist dunkelbraun. Felipe Luz ist der Papai Noel Preto, der schwarze Weihnachtsmann. Und dann wird er auch schon umringt und umarmt und verteilt gespendete Bücher als Geschenke. Überall in Rio sieht man im Dezember, trotz des Hochsommers, den weltweit gleichen Weihnachtsschmuck und immer wieder auch das klassische Bild des Weihnachtsmanns als älteren, hellhäutigen Mann mit weißen Haaren. Doch so sieht in Brasilien tatsächlich fast niemand aus. Als schwarzer Weihnachtsmann sei er den Kindern mit ähnlicher Hautfarbe viel näher, meint Felipe Luz. Für mich ist es sehr wichtig, sie glücklich zu machen. Dabei will ich wie jemand aus ihrem täglichen Leben aussehen und nicht nur ein Bild verkaufen, das uns eigentlich nicht repräsentiert. Für mich war das wichtig, deshalb habe ich heute diese Haare und dieses Aussehen. Tatsächlich herrscht in der brasilianischen Gesellschaft noch immer ein Rassismus vor, der das afrikanische Erbe des Landes minderwertig erscheinen lässt, obwohl afrikanisches Blut in sehr vielen Familien vorkommt. Denn in das Land wurden im Laufe der Geschichte mehr afrikanische Sklaven verschleppt als nach Nordamerika. Der afrikanische Einfluss hat die brasilianische Kultur einzigartig gemacht, vom Samba über die Capoeira bis zum Karneval. Trotzdem, meint Felipe Luz, sei das Selbstbild der Schwarzen oft negativ. Wir kommen aus einem Umfeld, in dem die Norm weiß ist. Wir haben wenig Repräsentation in der Öffentlichkeit. Einen schwarzen Weihnachtsmann zu haben, bedeutet, diese Figur als Spiegel seiner selbst zu sehen und zu wissen, dass man diesen Platz auch einnehmen kann. Und nicht nur den Platz, der uns, den Schwarzen, schon immer zugewiesen wurde. Karen Lamego ist Lehrerin bei Favela Mundo, einer privaten Bildungsinitiative, die in einigen Armutsvierteln arbeitet und die Idee zu dem schwarzen Weihnachtsmann entwickelt hat. Für sie ist dessen Auftritt an diesem Morgen Teil eines Unterrichtskonzeptes mit weitreichenden Zielen. Zunächst versuchen wir in den Favela-Klassen ein Bundesgesetz umzusetzen, das besagt, dass wir die Geschichte der afro-brasilianischen und afrikanischen Kultur in den brasilianischen Lehrplan aufnehmen müssen. Die 9-jährige Maria Alice Damasceno findet den Papai Noel Preto, den schwarzen Weihnachtsmann, toll. Es ist gut, weil die Leute sehen, dass nicht nur die Weißen glücklich sind und reich sein können. Schwarze Menschen haben auch ihre Kultur, die für uns alle etwas Besonderes ist.
Das ist eine besondere Zeit, die Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Dreikönig. Viele Menschen nutzen sie, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zurückzuschauen auf das vergangene Jahr und voraus aufs Neue. Rauhnächte werden die Nächte in dieser Zeit genannt und es gibt viele uralte Erzählungen und Traditionen, die mit diesen Nächten verbunden sind. Zum Beispiel Häuser und Ställe mit Weihrauch, Salbei oder Wacholder zu räuchern oder in diesen Tagen keine Wäsche zu waschen. Nela Fichtner über die Rauhnächte und ihre Bedeutung.
In Europa sind die 12 Rauhnächte eine jahrhundertealte Tradition. Jede Nacht steht für einen Monat. Manche Bauern notieren bis heute, wann es in diesem Zeitraum regnet, wann die Sonne scheint und leiten daraus ihre Wetterprognose fürs nächste Jahr ab. Üblicher ist inzwischen allerdings, die Rauhnächte für eine persönliche Jahresbilanz zu nutzen. Viele schauen in der ersten Nacht auf den letzten Januar zurück, überlegen, was er gebracht hat und wie der nächste werden soll. Dann nehmen sie sich den Februar vor, werten ihn aus und planen den kommenden. So denken sie Monat für Monat über das Erlebte nach, spüren Veränderungswünsche auf und gehen bewusster ins neue Jahr. Dass sich die Rauhnächte magisch anfühlen, hat gute Gründe. Im Christentum liegt die Symbolik auf der Hand. Das göttliche Licht wird an Weihnachten im Jesuskind wiedergeboren, mitten in die dunkelsten Tage hinein. Doch wie so oft in der Glaubensgeschichte waren die Christen nicht die Ersten. Auch für die alten Germanen hatten die Rauhnächte große Bedeutung. Zu deren Halbzeit, also Silvester, brach Odin alias Wotan, ihr Gott der Toten und der Stürme, mit seinen Gefährten zur wilden Jagd auf. Das Geisterreich stand offen und die Seelen der Verstorbenen trieben ihr Unwesen. Um sie zu beruhigen, legte man ihnen Speisen hin und räucherte als Opfergabe die Räume aus. Daher auch der Name Rauhnächte, der von Rauch abgeleitet wird. Im Alpenraum versucht man bis heute, mit einem Schmunzeln, Geister und Hexen mit Maskenumzügen und Lärm fernzuhalten. Daran erinnern zum Jahreswechsel auch langes Glockenläuten und Böller. Dass sich die Rauhnächte als gefährliche oder zumindest sensible Zeit entwickelt haben, liegt vermutlich am früher üblichen Mondkalender. Darin hat jeder Monat im Durchschnitt 29,5 Tage. Mal 12 Monate ergibt ein Jahr mit 11 Tagen oder 12 Nächten weniger als im heute üblichen Kalender. Diese übrig gebliebenen Nächte, Rauhnächte, sind quasi aus der Zeit gefallen und damit auch aus dieser Welt. Somit steht das Tor zu anderen Welten offen, was Risiko und Chance zugleich bedeutet. Der ideale Ausgangspunkt für einen Neubeginn bis heute.
Viele Deutsche im Ausland feiern Weihnachten. Und dabei spielen oft die bekannten Traditionen aus der Heimat eine besondere Rolle. In der chinesischen Metropole Shanghai hat Eva Lambi-Schmidt eine Familie gefragt, wie wichtig die Traditionen im Advent und an Weihnachten sind. Zum Beispiel Plätzchen backen.
Ja, guck, wie gut ich den Teig roll.
Sehr gut. Wie dünn muss der denn sein?
Also nicht so dünn, aber wenn es dick ist, dann schmeckt er nicht so gut.
Bei Familie Mertin in Shanghai ist die Weihnachtsbäckerei in vollem Gang. Sie wohnen im Stadtteil Qingpu nahe der deutschen Schule, wo deshalb viele deutsche Familien mit ihren Kindern wohnen. Es ist weiter außerhalb vom Stadtzentrum in Shanghai und es gibt kleine Einfamilienhäuser wie in einem deutschen Dorf.
Was wären das denn für Plätzchen?
Ein Weihnachtsplätzchen.
Die vierjährige Isabel und siebenjährige Liara sitzen am Küchentisch. Sie haben sich kleine Schürzen umgebunden und suchen sich Förmchen aus, um die Plätzchen auszustechen.
Nikolaus, Herzen, Sterne, Engel.
Für die Schwestern ist es das zweite Weihnachten in China, wo die meisten Menschen traditionell kein Weihnachtsfest feiern. Nicole Mertin versucht, für ihre Kinder ein bisschen Weihnachtsstimmung zu zaubern, trotz der meist noch herbstlich milden Temperaturen in den vergangenen Wochen.
Ganz klassisch mit Weihnachtsdeko, weil das klassische Weihnachten gibt es hier in China nicht, weil die feiern es hier nicht. Und da bleibt einem nur Plätzchen backen und auf die Weihnachtsmärkte gehen. Und die Weihnachtszeit für die Kinder so schön wie möglich zu gestalten.
In Shanghai gibt es einige Weihnachtsmärkte, wie zum Beispiel den Christkindlmarkt, direkt am Bund an der Skyline der Millionenstadt. In weihnachtlich geschmückten Holzhütten gibt es hier das, was es auch auf deutschen Weihnachtsmärkten gibt.
Der Weihnachtsmarkt ist schon sehr authentisch, muss ich sagen. Also da futtern wir uns durch die ganzen traditionellen Snacks, also Würstchen, gebrannte Mandeln, muss halt auch dabei sein.
Vanessa Bobczyk liegt gerade mit ihrem Freund Andreas vor einer der Buden und isst Nürnberger Würstchen und trinkt Glühwein.
Ah, es gibt auch Pizza hier und ich vermisse die Currywurst.
Gibt's sie hier nicht?
Nein.
In Shanghai feiert die deutsch-christliche Gemeinde jeden Sonntag einen Gottesdienst. Draus vom Walde her kam auch der Nikolaus bis nach Shanghai.
Ja, der echte. Und der war echt groß und hatte einen langen Bart. Und er hatte die richtige Mütze an.
Die beiden Schwestern Isabel und Liara werden in der Christmette im Krippenspiel auftreten.
Was bist du denn?
Engel. Wir beide sind Engel.
Auf das Christkind freuen sich die beiden schon sehr.
Und das Christkind kommt überall gleich hin, ja? Nach Deutschland und nach Shanghai.
Auf die ganze Welt kommt hier hin.